Gesellschaft,
Politik,
Schwerpunkt,
Thema,
Hintergründe,
Diskussionen,
Satire,
K-Punkt. Wir reden, du lassest zu.
Herzlich willkommen hier beim K-Punkt. Wir haben das Monatsthema Aare Supercity und es dreht sich alles rund um die Raumplanung. Wir haben jetzt schon ein paar Sendungen über das Thema. In diesen Gesprächen sind immer wieder Fachwörter gefallen oder im allgemeinen Begriff, wo man einfach so hinnimmt, wie sie einem serviert werden. Darum werden wir in dieser Stunde die Sprache mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wie sie unser Denken und Handeln überhaupt beeinflussen. Bei mir im Studio ist heute Dr. Hugo Gaviola. Er ist der Leiter vom Forschungsprojekt Sprachkompass. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wenn Sie sich rasch selber vorstellen und ein paar Sätze zum Sprachkompass sagen?
Ja, danke Ihnen für die Einladung. Ich bin Sprachwissenschaftler, Linguist, bin tätig am Interdisziplinären Zentrum für nachhaltige Entwicklung und Umwelt an der Uni Bern, mache da Forschung und bin daneben noch tätig an einem Gymnasium. Und in diesen beiden Tätigkeiten fühle ich mich eigentlich in meiner beruflichen Orientierung sehr wohl. Ich kann einerseits forschen, auf der anderen Seite kann ich Fachwissen alleine weitergeben. Das ist auch das, was wir in unserem Projekt Sprachkompass, Landschaft und Umwelt machen. Wir tun einerseits forschen über Begriffe, die gängig sind in der Sprache über Landschaft und andererseits unsere Ergebnisse auf einer Webseite www.sprachkompass.ch allgemein bekannt machen. Der Hans Weiss und ich haben uns dann überlegt, wie wir so eine Untersuchung zum Zusammenhang von Sprache und Landschaft könnten aufbauen. Wir haben uns dann zusammengetan mit dem Andreas Klei. Er ist ursprünglich Forstingenieur und Nachhaltigkeitsforscher am Interdisziplinären Zentrum für nachhaltige Entwicklung an der Uni Bern. Durch das haben wir das Projekt an dem Institut können angliedern, haben uns dann auch verbunden mit dem Martin Reisigel. Er ist ein europaweit bekannter Diskurslinguist und so sind wir zu einem fächerübergreifenden Team geworden, wo die Fragen, die uns beschäftigt haben, auch haben können mit diesen verschiedenen Kompetenzen beurteilen.
In dieser Stunde werden wir zusammen mit dem Herrn Gaviola dann noch zwei Texte analysieren, aber zuerst werden wir noch ein bisschen eine Grundlage in die Sicht der Sprache geben. Mein Name ist Simon Keller, schön habt ihr eingeschaltet. In dieser Stunde geht es rund um die Sprache und um die Raumplanung. Zuerst werden wir jetzt aber mit dem Herrn Gaviola genauer anschauen, was der Sprache überhaupt so ausmacht und um was es bei diesem Sprachkompass überhaupt genau geht.
Ja, ich kann vielleicht zuerst erzählen, wie wir überhaupt auf die Idee sind gekommen. Also die Idee ist geboren auf einer Wanderung, die Hans Weiss und ich gemacht haben, vor vielleicht 4-5 Jahren. Hans Weiss kennt vielleicht einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Er ist ein Landschaftsschützer der ersten Stunde. Er ist ein ETH-Absolvent mit ganz breiten Interessen, Musik, Kunst, Literatur und auch Sprache. Und wir haben auf dieser Wanderung darüber nachgedacht, wie eigentlich Sprache und unsere Wahrnehmung von der Landschaft zusammenhängen und sind dann so auf Begriffe gestossen, die heute gebraucht werden, wie ökologische Ausgleichsfläche oder Biodiversitätsförderfläche oder Restwasserstrecke. Das sind die Bäche, wo das Wasser drinnen fließt, wo nicht über die Turbine geleitet wird. Wir haben uns gefragt, das sind sehr technisch anmutende Ausdrücke, ob eigentlich in diesen technischen Ausdrücken oder technisch klingenden Ausdrücken auch wirklich die Interessen wieder gespiegelt werden von den Leuten, die mit diesen Begriff etwas bewirken in der Landschaft. Also wir haben, und das ist eine Grundausrichtung von dieser Linguistik, wo wir uns dann auch orientieren, von der Diskurslinguistik, dass Sprachwörter auch bestimmte Haltungen mit sich bringen. Mit diesen Haltungen sind bestimmte Interessen verbunden und die Interessen führen zu Handlungen. Also Sprache, Denken und Handeln hängen ganz eng zusammen. Warum Sprache und Landschaft wichtig ist, kann man vielleicht auch so erklären. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, in den letzten 100 bis 200 Jahren, sehen wir, dass unser Naturverständnis sich vollkommen verändert hat. Noch vor 100, 200 Jahren sind wir darauf ausgesehen, unsere Landschaft stark zu verändern. Wir haben Flüsse begradigt, wir haben Bäche in Röhren verlegt, wir haben die Landschaft kanalisiert, wir haben sie saniert, wir haben sie melioriert. Die Begriffe sagen schon sehr viel über unser Naturverständnis aus. Und jetzt, 100, 200 Jahre später, haben wir auf einmal gesehen, dass wir zum Teil über das Ziel ausgeschossen sind. Es hat Überschwemmungen gegeben, wir haben gesehen, dass die Artenvielfalt zurückgeht in unsere Landschaften und haben jetzt angefangen, zum Teil die damaligen Fortschritte rückgängig zu machen. Wir tun die Flüsse ausweiten wieder, dass sie in breiteren Auen fliessen können. Wir holen die Bäche aus ihren Röhren raus und tun sie renaturieren. Die Schlüsselwörter sind renaturieren, revitalisieren. Das heisst, wir tun jetzt eine Art etwas korrigieren, was wir vor 100, 200 Jahren angefangen haben. Und unsere Vorstellung ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind im Umgang mit der Landschaft, wo wir uns nicht mehr solche Fehler erlauben sollten, solche Vorgänge, wo wir unser Ziel ausschiessen. Wenn wir heute uns vor Augen stellen, dass wir pro Sekunde einen Quadratmeter Kulturlandschaft überbauen, heisst das eigentlich, dass wir sehr sorgfältig, sehr umsichtig umgehen sollten mit der Landschaft, die vor uns liegt. Und ich glaube, dass die Sprache, das Nachdenken über die Sprache, das Nachdenken über den Begriff, den wir brauchen im Umgang mit der Landschaft, uns kann helfen, die Sorgfalt noch zu verstärken. Wir können uns, wenn wir uns Methoden vom Sprachkompass vorstellen, dass es so machen. Wir stellen uns eine Landschaft vor unserem inneren Auge. Da ist im Vordergrund zum Beispiel eine Wiese mit einem Traktor drauf. Da ist ein Wäldli, da sind ein paar Kühe, im Hintergrund ein See und eine Bergkette. Jetzt können wir uns dieser Vorstellung nähern mit dem Begriff Landschaftsbild. Wir ziehen quasi also Brüllen an Landschaftsbild. Was sehen wir? Wir haben, wenn wir es als Landschaftsbild anschauen, sehen wir etwas Statisches, ein Bild. Wir sehen auch etwas, das ästhetisch ist. Wir suchen Schöne drin. Und wir werden folglich dazu geführt, so in einer kontemplativen, in einer beschaulichen Haltung das anzuschauen. Wir werden tendenziell die Landschaft schützen wollen, denn ein Bild ist ja etwas, das schützenswert ist. Wir sehen also, wie das Wort Landschaftsbild bereits mit bestimmten Haltungen und bestimmten Handlungen verbunden ist. Jetzt stellen wir uns weiter vor, wir ziehen eine andere Brille an. Wir sagen, das ist eine Agrarfläche. Fläche ist ein Begriff, der aus der Geometrie übertragen ist, ist eine Metapher. Mit einer Fläche verbinden wir scharfe Grenzen. Wir verbinden damit, dass wir eine Fläche können quantifizieren, ihren Umfang berechnen. Wenn wir jetzt die geometrische Vorstellung übertragen auf die Landschaft, dann wird automatisch die Landschaft im Lichte der Fläche für unser Denken erschlossen. Wir sehen tendenziell scharfe Grenzen, wo aber auch fließende Übergänge sind in der Natur. Wir sehen tendenziell die Oberfläche von dieser Landschaft und übersend, was unter dieser Fläche ist. Da sind ja sehr viele Lebewesen, Insekten und Würmli. Das übersehen wir tendenziell. Wir übersehen überhaupt das Leben auf der Agrarfläche. Denn Fläche ist ein ganz neutraler geometrischer Begriff. Und daran sehen wir, dass das Wort Fläche, das wir ja tausendfach brauchen in der Rede über Landschaft, ist im Grunde ein Wort, das das Leben unsichtbar macht. Das heisst, wenn wir das Leben fassen wollen, müssen wir es eine Art wieder zudenken. Stellen wir uns drittens noch vor, wir bezeichnen das Ganze als Wiese. Wiesen ist ein Alltagswort, ist kein wissenschaftliches Wort. Wenn wir uns eine Wiese vorstellen, dann sehen wir Pflanzen und Tierli, Insekten aller Art. Wir sehen den jahreszeitlichen Wandel. Wir sehen auch, wir haben sinnliche Wahrnehmungen, wir schmecken etwas, wir spüren etwas mit Blick auf die Wiese. Also es ist ein ganz reichhaltiges Bild, das aber wieder ganz anders ist als Flächenbild und das wieder ganz anders ist als Landschaft, als ein ästhetisches Bild. Und die drei Blickwinkel, die drei verschiedenen Brüllen, zeigen uns die Landschaft in ganz unterschiedlicher Art. Und in unserem Projekt Sprachkompass tun wir verschiedene Begriffe beleuchten, die gängig sind in der Rede über Landschaft. Also zum Beispiel Raum. Raum finden wir in 1000 Begriffen wie Agrarraum, alpiner Raum, Erholungsraum und so weiter und so fort. Oder Fläche ist ein häufiger Begriff, wie eben vorgestellt. Netz, vernetzte Zusammenhänge, Verkehrsnetz oder Nahrungsnetz, natürliche, künstliche Netz. Entwicklung ist ein wichtiger Begriff, wir kommen später nochmal auf ihn zurück. Dann verdichtetes Bauen ist etwas, was man behandelt. Landschaft als Dienstleistung. Dann auch haben wir einen Abschnitt über Klimawandel und noch einen über die sogenannte BE-Werbe. Also wir haben ganz verschiedene Blickwinkel auf die Landschaft und wir wollen zeigen, welche Haltungen mit diesen Begriffen verbunden sind, was sie sichtbar machen, was sie umgekehrt nicht sichtbar machen. Und wir wollen damit eigentlich allen, die den Sprachkompass Landschaft und Umwelt anschauen, eine Erkenntnishilfe geben und ihnen auch zeigen, welche Stärken, welche Schwächen die Begriffe haben. Und wir glauben damit, dass wir auch in der Landschaftsforschung, im Umgang mit der Landschaft, da können die Hilfestellung bieten und einen breiteren Horizont auftun im Blick auf die Landschaft.
Haben Sie jetzt da eigentlich mehr die Wörter rausgesucht und die behandelt, oder haben Sie es umgekehrt gemacht, dass Sie eigentlich mit diesen Brüllen durch die Welt gelaufen sind und die Wörter auf sich zukommen lassen haben? Oder?
Wir haben eigentlich ganz viel Text gelesen. Zuerst, wir haben Gesetzestext gelesen, wir haben den Planungstext angeschaut, wir haben die Forschungsprojekte hineingeschaut, wir haben die Zeitungen hineingeschaut. Also ganz breit geschaut, was sind so die Ausdrücke, die am meisten gebraucht werden. Wenn man über Landschaft redet, wenn man über Landschaft streitet, das ist ja häufig auch eine politische Diskussion, wie will man umgehen mit der Landschaft. Und da sind gewisse Begriffe sind einfach sehr häufig. Und die ich jetzt genannt habe, wie Raum, Fläche, Netz und Entwicklung, die sind sehr häufig. Und wir haben uns dann einfach die mal vorgenommen und geschaut, eben, welche Perspektiven die eröffnen, welche Art von Haltungen die eröffnen fürs Denken und fürs Handeln. Und haben die jetzt einfach einmal als erste untersucht. Natürlich hat man noch sehr viel mehr. Also der Sprachkompass ist im Grunde eine nach oben offene Unternehmung. Also es gibt noch Dutzende, noch Hunderte von Begriffen, die man könnte untersuchen. Man könnte auch noch weiter forschen in Grammatik hinein, wie tut der Satzbau, wie tut Art und Weise, wie man Sätze konstruiert, unsere Wahrnehmung von der Landschaft prägen. Also es ist ein neues Forschungsfeld, das, glaube ich, sehr viel Erkenntnis kann bringen, wo auch an den anderen Fächern kann eine Hilfestellung sein, wie sie vorgehen wollen im Umgang mit Landschaft.
Ich glaube, wir haben jetzt schon mal recht so einen Überblick können schaffen und haben gemerkt, dass die Sprache uns eher im Unterbewusstsein beeinflusst und dass man auch im Alltag mehr damit zu tun hat, wie man wirklich denken würde. Im nächsten Teil werden wir dann noch zwei Texte analysieren, das mit dem Dr. Hugo Gaviola, hier auf Kanal K. Die Sprache ist wichtig. Und wenn man genau heranschaut, ist sie sogar extrem wichtig. Ohne die sprachliche Verbindung würde die Verkehrsinsel jetzt einfach mal null Sinn machen. Weil es ja nun mal keine Insel ist. Aber genau mit so Begriffen wird man eben beeinflusst. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn man ganze Texte so analysieren will? Genau das haben wir jetzt vor. Wir schauen zwei Texte mit dem Herrn Gaviola genauer an und vergleichen sie miteinander vergleichen. Also der erste Text wäre: Für die räumliche Entwicklung werden urbane Entwicklungsräume, ländliche Entwicklungsachsen und ländliche Entwicklungsräume unterschieden. Diese werden gut miteinander vernetzt. Ergänzend ist die Quervernetzung der Täler einzubeziehen. Die Entwicklung der Raumstrukturen wird regional abgestimmt. Die kommunalen und regionalen Bestrebungen im Hinblick auf zukunftsfähige Strukturen werden unterstützt. Das war jetzt mal der erste Text. Und der zweite wäre dann: Aufgrund der veränderten Nachfrage, der veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung, beispielsweise infolge Alterung, und der knappen öffentlichen Mittel, sind Schwerpunkte in der Raumnutzung zu setzen. Diese ergeben sich einerseits aus dem regionalen Entwicklungspotenzial, andererseits aus der Erreichbarkeit der Standorte, aus der Finanzierbarkeit der Infrastruktur. Herr Gaviola, was denken Sie über die zwei Texte?
Also, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, also zweimal müssen lesen, um mir ein bisschen das Bild zu machen, was da gesagt wird, bin ich beeindruckt gewesen. Ich nähere mich ja dem Text als ein, nicht nur als Linguist, sondern auch als Laie in Sachen Raumplanung. Es sind Texte erkennbar aus dem Gebiet von der Raumplanung. Und ich bin ein Laie in Sachen Raumplanung. Den Eindruck, den ich als Raumplanungsleihe mitnehme von diesem Text, ist, dass ich verstumme. Ich bin beeindruckt und kann eigentlich nichts sagen dazu als Laie. Ich bin wie überwältigt von diesem Text. Warum ist das so? Und jetzt sage ich Ihnen etwas aus der Sicht von der Linguistik. Es sind Ausdrücke, wo die allermeisten keine sinnliche Wahrnehmung mit sich bringen. Raumnutzung, Entwicklungspotenzial, Infrastruktur, räumliche Entwicklung, urbane Entwicklungsräume. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich spüre nichts. Wenn ich es vergleiche mit einem Wort wie Wiese, wo ich sofort sinnliche Wahrnehmungen habe. Das ist einmal eine Eigenart von diesen Texten. Sie sind sehr abstrakt, kommen von sehr weit oben und als allgemeine Bürger, als Bürgerin, bin ich beeindruckt, um nicht zu sagen, ein bisschen eingeschüchtert von diesem Text. Ich würde gerne auf einzelne Wörter ein bisschen genauer eingehen. Da ist in der ersten Zeile das Wort Wirtschaftsstandort. Das ist ein sehr gängiger Begriff heute, Wirtschaftsstandort. Er tut eine Art zwei Begriffe miteinander koppeln, Wirtschaft und Standort. Wenn wir uns überlegen, woher Standort ursprünglich kommt, dann kommen wir zum Militär. Ein wichtiger Gebrauchszusammenhang vom Wort Standort ist Militär, Truppenstandort. Man hat das Militär an bestimmte Standorte gesetzt, weil man daraus strategische Vorteile versucht zu ziehen. Und man kann die Truppen auch verschieben vom einen Standort zum anderen. Diese Vorstellung hat man metaphorisch gebraucht, um über die wirtschaftliche Bedeutung von einzelnen Orten zu reden. Wenn man sagt Wirtschaftsstandort, dann ist eine Stadt beleuchtet unter dem Aspekt von ihrer Nützlichkeit für wirtschaftliche Zwecke. Damit passiert mit der Stadt etwas ganz Eigenartiges. Sie wird nämlich zur Option. Sie wird zum möglichen Ort, wo sich Wirtschaft niederlässt. Aber die Wirtschaft kann auch wieder die Stadt verlassen. Es ist zuerst einmal ein Ausdruck, wo die Stadt ausschließlich ökonomisch beleuchtet und zweitens aus einer Sicht, dass sie eigentlich zur Option wird und jederzeit kann wechseln. Es ist ein ganz neuer Blick auf Städte, auf Orte. Der hat es vor 50 Jahren noch nicht gegeben, dieser Deutlichkeit. Und es ist ein Ausdruck, wo, ob man nun Wirtschaftsstandort sagt oder bloß Standort. Im Standort ist häufig die Wirtschaft mitdenkt. Das ist ein Begriff, der ökonomische Interessen ausdrückt. Ich staune manchmal ein bisschen, wenn ich höre, dass Politikerinnen und Politiker aus der Linken den Begriff brauchen, weil er eigentlich eine wirtschaftsorientierte Haltung zum Ausdruck bringt. Von diesem Begriff ausgehend könnte man auch auf das Entwicklungswort noch schauen. Es wird da gesagt, räumliche Entwicklung ist im Gang, es gibt urbane Entwicklungsräume, es gibt ländliche Entwicklungsachsen. Also Entwicklung ist ein unglaublich starkes Wort in diesem Text und es dominiert eigentlich. Entwicklung ist ein Begriff aus dem Umfeld vom Leben kommt. Also entwickeln sich ja zum Beispiel Pflanzen und Tiere. Es ist ein Ausdruck, der deshalb durchwegs positiv konnotiert ist. Entwicklung trägt eigentlich immer ein Pluszeichen mit sich. Denken Sie zum Beispiel an das Amt für Stadtentwicklung. Von denen gibt es ganz viele heute. Fast jede Stadt, die etwas auf sich gibt, hat das Amt für Stadtentwicklung und Betrieb Stadtentwicklung. Das heisst, dass man eigentlich mit dieser Stadt etwas betreiben will, wo sie voranbringt, wo eine gewisse Dynamik mit sich bringt. Das ist, kommt daher wie eine Art ein Imperativ. Du sollst. Es gibt in der Linguistik deontische Ausdrücke. Das sind Ausdrücke, die, wenn einmal genannt, dann rufen sie nach gewissen Handlungen. Und Entwicklung ruft danach, dass etwas geschieht, dass etwas in Gang gesetzt wird. Und das Gegenwort zur Entwicklung wäre Stillstand. Und genau das wird eigentlich versucht zu vermeiden, wo von Entwicklung die Rede ist, soll Stillstand vermieden werden. Jetzt ist Entwicklung ein Wort, das noch unter anderem Aspekt sehr interessant ist. Wenn wir schauen, von welchem Verb das Nomen kommt, sehen wir, dass eigentlich zwei Verben drin enthalten sind. Das eine ist «Ich entwickle etwas», also transitiv, ein Subjekt entwickelt ein Objekt. Oder umgekehrt, etwas entwickelt sich selbst, reflexiv. Und die beiden Bedeutungen, also entweder der Mensch entwickelt eine Sache, also entwickelt zum Beispiel eine Stadt, oder die Stadt entwickelt sich selbst. Beide Bedeutungen sind im Wort Stadtentwicklung enthalten und es ist nicht ganz klar, welcher Aspekt gemeint wird. Deshalb hat Stadtentwicklung immer eine positive Bedeutung, weil eigentlich in dem Wort mitklingt, die Stadt entwickelt sich selbst und zwar tut sie es eben wie Natur sich entwickelt. Man stellt sich einen organischen Vorgang vor, der nach einem festen Wachstumsplan läuft, der langsam verläuft, der in geordneten Bahnen verläuft, der vertrauenswürdig ist. Und die Mitbedeutungen, die prägen die Vorstellung von Entwicklung. Und wir verstehen deshalb als Stadtentwicklung in den allermeisten Fällen als etwas Positives.
Also denken Sie, dass die Wörter auch tatsächlich extra so gewählt worden sind und so in den Text eingearbeitet sind, dass eigentlich der Leser wie ein gutes Gefühl wird überkommen?
Ich glaube, eher die Wörter sind eine Art wie also, Wörter, die unseren Zeitgeist ausdrücken. Wenn Sie schauen, wo Entwicklung überall vorkommt, dann finden Sie sofort ein Dutzend Bereiche. Man redet von Persönlichkeitsentwicklung, man redet von Schulentwicklung, man redet von Stadtentwicklung, man redet von Wirtschaftsentwicklung, es gibt Entwicklungsländer, es gibt Persönlichkeitsentwicklung, also sie haben sofort eine grosse Zahl von Entwicklungen. Das heisst, es ist ein Wort, das eigentlich als Metapher sich fast umstandslos anfügt an fast alles. Es ist wie ein Passepartout, ein Schlüssel, den Sie für fast alles brauchen können. Sie können sagen, der Sender muss sich entwickeln. Und es ist wahrscheinlich auch nicht fernliegend zu vermuten, dass sich der Kanal K soll entwickeln. Klar. Das heisst, es ist etwas, das wie selbstverständlich gesetzt ist, ist vor 50 Jahren noch nicht gewesen. Da hat man noch eher von Fortschritt geredet. Jetzt mit Entwicklung. Oder man hat von Planung geredet. Man hat von Landschaftsplanung eher geredet als von Landschaftsentwicklung, von Stadtplanung eher als von Stadtentwicklung. Nun ist auch Planung etwas, wo man eher auch kritisch kann anschauen kann. Hingegen einer Entwicklung gegenüber hat man einfach kaum eine kritische Haltung, wie sie eben so eine Suggestivkraft hat, dass sie etwas Gutes ist, wie sie natürlich ist. Und das Natürliche und das Menschliche verschmelzen auf eine ganz hintergründige Art. Also auf Ihre Frage zu antworten, ich würde sagen, das ist sicher nicht bewusst gewählt. Sondern es ist mehr ein Ausdruck von etwas, was uns heute als selbstverständlich scheint und wo deshalb auch sofort von allen verstanden wird. Dass sich ein Kanton soll entwickeln, dass sich eine Landschaft soll entwickeln, dass sich Städte soll entwickeln, ist selbstverständlich. Interessant ist einfach zu sehen, dass vielleicht in 100, 200 Jahren wird man vielleicht diese Art von Ausrichtung nicht mehr so wertvoll finden und wird vielleicht sagen, Stillstand kann auch etwas Positives sein. Statische kann auch etwas Wertvolles sein. Und das wird ausgeblendet mit der Entwicklungsmetapher.
Nochmal auf die zwei Unterschiede, auf den Wirtschaftsstandort und die Wohnbaufläche. Also, als ich den Text gelesen habe, habe ich wirklich da auch das Gefühl gehabt, es sei so ein bisschen extra gewählt wurde. Beim Wirtschaftsstandort und Standort kommt mir persönlich sehr spezifisch vor, dass es eigentlich schon geplant ist, quasi der Bereich ist jetzt halt einfach für das da. Und bei der Wohnbaufläche ist für mich so ein bisschen auch extra gewählt, weil Fläche halt wieder, wie Sie schon gesagt haben, ein grosser Raum ist und wo ja eigentlich dann im Leser quasi wie ein bisschen den Sinn soll öffnen, hey, es gibt genug Platz.
Mhm. Es kann sein, dass man heute in einer Welt, wo sie ja zunehmend eng wird, dass man mit dem Wort Fläche ein Bedürfnis anspricht, das viele Leute haben. Man überlegt sich ja auch, wie gross ist meine Wohnfläche, wie gross sind, was für einen Anspruch darf ich haben in Bezug auf Wohnfläche. Fläche ist umgekehrt auch wieder ein ganz abstrakter Begriff. Es gibt Wohnfläche, es gibt Ackerbaufläche. Also ich könnte den geometrischen Begriff fast überall anlegen. Er ist wieder sehr abstrakt und er ist sehr unsinnlich auch. Und vielleicht hat man vor 50 Jahren gesagt, Wohnhäuser. Und heute ist einfach der Flächenbegriff sehr im Vordergrund. Er tönt auch natürlich eindrücklich, weil er so aus dem technischen Bereich kommt. Und ist vielleicht wegen dem auch da. Ich glaube, der ganze Text ist aus dem Geist von Planung und hat ein bisschen etwas Reissbrettartiges. Also man hat das Gefühl, das sind Leute am Werk, die sehr stark quantifizieren in dem, was sie machen. Und ich habe vorher davon geredet, dass der Wirtschaftsstandort eine Wirtschaftsperspektive eröffnet. Im Gesamten ist mein Eindruck, wenn Sie den Text anschauen, in dem die Rede ist von Entwicklung der Raumstrukturen, von zukunftsfähigen Strukturen, von urbanen Entwicklungsräumen, dass ein Teil vom Leben ausblendet wird. Es ist nämlich nicht die Rede von der Natur da. Und die Ansprüche von der natürlichen Lebewesen, von den Pflanzen, von den Tieren, die sind da nie nicht. Und auch die Menschen sind an einem relativ kleinen Ort. Sie sind da als Menschen, die wirtschaftliche Ansprüche haben und verfolgen. Aber wenn wir uns fragen, in den Zeiten, wo wir jetzt sind, wo ja die Artenvielfalt sehr stark zurückgeht, dann wäre es eigentlich wünschenswert, dass man auch sprachliche Perspektiven einbaut, wo die Lebensansprüche der Tiere, von der Pflanzen auch sichtbar machen in so einem Text. Das scheint mir da zu fehlen. Also aus dieser Sicht ist es wirklich ein Text, der sehr abstrakt ist, ein bisschen über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg und aus ökonomischer Perspektive vor allem beleuchtet.
Wenn man jetzt eigentlich all so ein bisschen die Regeln würde beachten von der Wortwahl, könnte man eigentlich den perfekten Text schreiben. Weil es ist ja eigentlich so ein bisschen im Unterbewusstsein von dieser Person, die es dann liest, wie die Wahrnehmung stattfindet. Aber eigentlich wäre es ja so optimal, wenn man eben, wie gesagt, den perfekten Text würde schreiben. Haben Sie das Gefühl, dass das machbar wäre?
Ich würde sagen, der perfekte Text gibt es nur in Bezug auf bestimmte Interessen und Fragestellungen. Wenn Sie zum Beispiel ökologische Interessen verfolgen, dann ist es wichtig, dass Sie eine Sprache finden, die den ökologischen Interessen wirklich folgt. Ein Gegenbeispiel wäre das eingangs genannte Wort Restwasserstrecke. Also dort da haben wir einen Begriff für Bach, wo Wasser runterfließt. Und das Wasser bezeichnet das Restwasser. Das heisst, es ist ein Begriff, der aus dem Gebiet von der Energiewirtschaft kommt. Also die deuten Wasser als Energiequelle und sagen dann, das Wasser, das nicht über unsere Turbinen fließt, das ist Restwasser. Und wenn jetzt Leute, die in der Ökologie daheim sind, das Wasser so bezeichnen, wählen sie im Grunde einen Ausdruck, der von der Energiewirtschaft geprägt worden ist. Das heisst, sie reden in einer Sprache, die nicht unbedingt ihren Interessen entspricht. Sie sind ja daran interessiert, das Wasser als Lebensraum zu beleuchten. Und ihnen wäre zu wünschen, dass sie einen Ausdruck finden für das Wasser oder für den ganzen Lebensraum, wo eben die Interessen von der Pflanzen, von den Tieren und die Lebensansprüche ausdrückt. Restwasserstrecke ist auch noch mit der Strecke ein geometrischer Begriff, der natürlich Vorteile hat, weil man kann messen und quantifizieren, aber eigentlich eben die Lebensansprüche für die Tiere und für die Pflanzen wenig zum Ausdruck bringt. Eben, im Grunde gibt es den perfekten Text nicht. Es gibt, glaube ich, ein Übereinstimmen von einer Haltung mit den Wörtern, die dafür gebraucht werden. Das wäre für mich das Ideal, dass man die Wörter wählt und findet, die unseren Interessen entsprechen. Und natürlich, wenn man die absolute Wahrheit über die Landschaft sagen möchte, dann müssen wir eine Art multiperspektivisch verfahren. Wir müssen die Perspektive vom Verkehr, die Perspektive von den Passagieren, die Perspektive von den Pflanzen, von den Tieren und so weiter müssen wir alle bedenken und zusammenführen. Das ist sicher etwas, was erstrebenswert ist, vor allem wenn man so einen gross angelegten Plan hat, wie eine kantonale Raumplanung. Da ging es eigentlich darum, alle die Ansprüche unter einen Hut zu bringen. Und das ist eine sehr komplexe Sache. Und von uns aus gesehen wäre es eigentlich wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir nicht sehen mit den Perspektiven, die wir gewählt haben. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil häufig können wir im Alltag nicht immer darüber nachdenken, was jetzt die Wörter alle für Bedeutungen haben, die wir brauchen. Und wir werden ja in unseren Sprachgemeinschaften auch dazu geführt, die Wörter einfach selbstverständlich zu brauchen. Trotzdem glaube ich, ist es wertvoll, wenn man ab und zu darüber nachdenkt, was eigentlich die Wörter für einem für eine Brille anlegen und ob es nicht gut wäre, mal Brille zu wechseln und Natur und Landschaft noch unter anderen Perspektiven anzuschauen. Die Frage ist ja auch immer, was für Wörter können wir finden, wo den Interessen entsprechend, die wir haben. Wenn wir jetzt eine Siedlung schaffen wollen, die eben nicht nur im Verdichtungsdenken ist, was für Wörter könnten wir finden, um die Art zu benennen, wo nun Pflanzen und Menschen und so weiter leben. Ich habe in einem Projekt von der Münchner Wohnbaugenossenschaft ein Projekt gesehen, wo so Wörter vorkommen, so für einen Siedlungsplan. Da sagen sie Marktplatz, einen anderen Ort nennen sie Wäldchen, einen dritten nennen sie Dorfplatz, Kinderspiel, Kirschengruß. Also es sind Wörter, die wirklich signalisieren, das sind nun Orte, das sind Plätze, die bestimmt sind für bestimmte Zwecke, wo eben Gemeinschaft, wo Pflanzen einen Ort haben und Tiere auch. Und das ist etwas, wo man darüber nachdenken im Siedlungsbau. Finden wir auch Wörter, wo eben die Ansprüche von der Pflanzen und von den Tieren und von den Menschen adäquat ausdrücken.
Das heisst, es kommt immer auf den Leser und auf den Verfasser darauf an, wie so ein Text schlussendlich entsteht, weil man ja auch muss den Inhalt können korrekt vermitteln. Im nächsten Teil wollen wir uns noch genauer mit dem verdichteten Bauen auseinandersetzen und noch anschauen, für wer der Spruchkompass jetzt genau gedacht ist. Wenn man es von der Sprache in Zusammenhang mit der Raumplanung hat, kommt man zwangsläufig mit dem Begriff verdichtetes Bauen in Kontakt. Was es mit dem genau auf sich hat, schauen wir mit dem Herrn Gaviola, dem Leiter vom Sprachkompass, genauer an.
Wenn man heute über Raumplanung nachdenkt, ist man sehr schnell beim Begriff verdichtetes Bauen. Das ist ein Schlagwort, das eigentlich die ganze Diskussion über Raumplanung bestimmt. Was ist das genau für ein Wort? Was für Gefühle verbinden wir damit? Auf ersten Anhieb haben die meisten Leute zwei Empfindungen, wenn sie das Wort hören. Das erste ist, wir finden verdichtetes Bauen eine gute Sache, weil es mit der Vorstellung verbunden ist, dass die Kulturlandschaft außerhalb der Stadt nicht weiter überbaut wird, dass also die Zersiedlung der Landschaft gestoppt wird. Indem die Bewegung vom Siedlungswachstum, die früher einfach in die Breite gegangen ist, umgelenkt wird und ins Innere der Siedlungen ausgerichtet wird. Wenn wir uns das Wort genauer anschauen, Verdichtung, dann stoßen wir darauf, dass das im Grunde ein physikalischer Begriff ist. Verdichtung ist etwas, das in der Physik zum Beispiel gebraucht wird, wenn man über Gas redet, das verdichtet wird. Oder wir können uns auch vorstellen, einen Strohballen, der verdichtet wird. Damit ist verbunden die Vorstellung von einem Volumen, das verkleinert wird und die Teile im Inneren des Volumens näher zusammengeschoben werden. Oder wir lassen das Volumen gleich und setzen zusätzliche Teile in das Volumen hinein. Und dann haben wir Vorstellungen von Teilen, von Abstand, von Aussengrenzen, von Volumen und von Druck. Und diese Vorstellungen, die sind nun, wenn man über verdichtetes Bauen redet, automatisch am Werk. Wir können das auch unseren eigenen Gefühl prüfen. Wir finden mit Blick aufs Ganze verdichtetes Bauen eine gute Sache, weil nämlich die freie Landschaft nicht mehr neu zersiedelt wird. Wenn aber das verdichtete Bauen unsere eigene Nachbarschaft betrifft, unseren eigenen Garten, dann fühlen wir uns eingeengt, beengt und haben das Gefühl, jetzt wird etwas verdichtet und wir sind das Opfer von diesen Verdichtungsumständen. Wir sind eine Art wie Teile, die zusammengeschoben werden, ohne Rücksicht auf unsere eigenen Bedürfnisse. Warum ist das so? Weil im physikalischen Verständnis haben die Teile kein Leben. Das sind einfach tote Teile, die man zusammenschieben kann. Das heisst, die Verdichtungsmetapher die ist blind für die Interessen und für die Ansprüche des Lebens, das innerhalb dieser Siedlungen ist. Ausblendet wird das Leben als Ganzes, also Pflanzen und Tiere, aber auch Bewohnerinnen und Bewohner, Menschen, die drin sind, die werden zu Teilen umgedeutet, die geistig zusammengeschoben werden. Und da kommt das Gefühl von Dichtestress auf, auch ein Wort, das in den letzten Jahren entstanden ist, im Zusammenhang mit unseren Lebensumständen. Und das ist eine Schattenseite von dieser Vorstellung vom verdichteten Bauen. Wir können den blinden Fleck von dieser Metapher können wir, beobachten, wenn wir uns vor Augen stellen, wie die Räume zwischen den Gebäuden benannt werden. Wenn wir in die Planungsunterlagen hineinschauen, dann sehen wir so Ausdrücke wie Bauabstand, Nutzungsreserve, Innenreserve, Restflächen. Bauabstand ist ein Wort, wo die Räume zwischen den Gebäuden aus der Sicht der Gebäude erschlossen wird. Nutzungsreserven desgleichen. Es ist ein Raum, der kann gebraucht werden zum Bauen, nicht für etwas anderes. Das heisst, die Lebewesen, die sind zwischen den Gebäuden, die werden durch diese Ausdrücke unsichtbar gemacht. Sie werden sprachlich nicht dargestellt. Und die Wörter, eben Bauabstand und so weiter, die sind eigentlich Begriffe, die von den Gebäuden aus gedacht werden. Das ist ein Interesse und eine Haltung, die von den Bauleuten aus, vom baulichen Denken her, auf die Landschaft gerichtet wird. Und die Interessen der Lebewesen, die werden tendenziell unsichtbar gemacht. Das heisst, wir können sagen, beim verdichteten Bauen passiert eine Art Verdichtung der Baukörper und zugleich eine ökologische Entdichtung. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass Pflanzen und Tiere ja irgendwo ausweichen müssen. Das heisst, wir verdrängen die tendenziell, wenn wir Baukörper mehr verdichten. Und der Anspruch ist ja, dass man in diesen Gebieten eben auch Lebensräume bewahrt und schafft für Pflanzen und Tiere. Jetzt gibt es, und das ist interessant und darum ist das auch ein schönes Thema, um darüber reden, vom Sprachkompass aus, ein alternativer Begriff, der gebraucht wird für den Sachverhalt. Das ist Innenentwicklung. Im neuen Raumplanungsgesetz, das seit 2014 in Kraft ist, ist der Schlüsselausdruck Entwicklung nach innen, Innenentwicklung. Da haben wir wieder die Entwicklungsmetapher. Da sind wir jetzt im Bereich vom Leben, vom Lebendigen. Die Entwicklung oder die Veränderung an der Siedlung wird dargestellt als etwas quasi Organisches, Naturhaftes, wenn wir an Entwicklung denken. Und das ist natürlich eine Metapher, die es eben möglich macht, Pflanzen und Tiere und Menschen mitzudenken, wenn man die ganze Siedlung anschaut. Und umgekehrt auch die Baukörper, mit denen da umgegangen wird, auch die in eine Art ein organisches Miteinander mit den Pflanzen und Tieren zu fügen. Von dem her ist die Entwicklungsmetapher eine, die viel besser geeignet ist, die Lebensansprüche der Pflanzen und der Tiere und der Bewohnerinnen und Bewohner wiederzugeben als das Verdichtungswort, das eben physikalische Vorstellungen schafft und tendenziell Ängste auslösen kann. Unsere Website Sprachkompass Landschaft und Umwelt ist so ausgerichtet, dass wir möglichst viele Leserinnen und Leser erreichen können. Wir haben unsere Texte so gestaltet, dass sie im ersten Teil, die allermeisten auch mit Illustrationen versehen sind, die zum Teil abstrakten Aussagen noch illustriert und leicht verständlich und einprägsam machen. In einem zweiten Teil gehen die Texte mehr in die Tiefe, gehen die Erkenntnisse, die im ersten Teil dargestellt werden, ausführlicher herleiten und begründen. Wer wollen wir eigentlich erreichen mit dem Sprachkompass Landschaft und Umwelt? Zuerst einmal alle, die an Sprache interessiert sind und die Interesse an Landschaft, an Natur haben. Das können also Leute sein, zum Beispiel aus der Landschaftsplanung, aus dem Siedlungsbau, aus dem ganzen Gebiet von der Geografie, von der Landschaftsforschung. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass man Häppli von dem, was wir da vorbereitet haben, einfliessen lassen, die Ausbildungsgänge aus diesen Gebieten, die ich jetzt genannt habe, also eben Siedlungsbau, vielleicht auch Landschaftsarchitektur, Landschaftsökologie. Dann haben wir auch Interessensbekundungen gehört aus einem Kreis von Umweltschützern, von Naturfreunden, vom biologischen Landbau. Leute, die neue Wege suchen im Zugang zur Natur und daran interessiert sind, wie man eine treffende Sprache findet für das, was man eigentlich ausdrücken möchte. Die sind sicher angesprochen mit dem Sprachkompass. Wir haben auch didaktisches Material ausgeschaffen, das gebraucht werden für die Sekundarstufe 2. Das kann im Deutschunterricht eingesetzt werden. Es ist möglich auch im fächerübergreifenden Unterricht. Zum Beispiel in Verbindung mit Geografie oder Biologie. Die Materialien sind auf unserer Webseite www.sprachkompass.ch abgelegt. Im Moment sind wir dran, auch eine Buchfassung zu schreiben von unseren Erkenntnissen. Einer unserer Sponsoren, Bristol Stiftung, sorgt dafür, dass der Sprachkompass auch noch als Buch rauskommt. Und das wird in dieser Bristol-Reihe vermutlich das nächste Jahr passieren.
Das wär's gsi von dieser Stunde, wo es rund um die Sprache im Zusammenhang mit der Raumplanung gegangen ist. Wir haben gemerkt, dass man im Unterbewusstsein recht stark von diesen verschiedenen Wörtern beeinflusst wird und dass man die auch so ganz normal verwendet, ohne das wirklich zu wissen. Wenn man sich jetzt noch mehr mit der Sprache auseinandersetzen will, kann man das auf der interaktiven Webseite vom Sprachkompass machen. Auf sprachkompass.ch. Danke, Herr Gaviola, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Stunde.
Danke Ihnen für die Einladung nach Aarau. Merci vielmals.
Die Sendung könnt ihr als Podcast nochmal in aller Ruhe nachhören, und zwar auf der Seite von Kanal K. Im nächsten K-Punkt geht es dann um das Wohnkonzept Telly hier in Aarau, wo man einen schönen Einblick ins Leben dort bekommt. Hier auf Kanal K geht es jetzt weiter mit Dammbruch. Schön habt ihr eingeschaltet. Für euch am Mic war Simon Keller. Ich wünsche einen erholsamen und entwicklungsreichen Abend. Tschüss zusammen.